Deutschlandfunk. Sprechstunde.
An dieser Stelle aber erstmal, ich habe es am Anfang der Sendung angekündigt, ein neuer Beitrag aus unserer Serie Der besondere Fall, in der wir seltene Erkrankungen vorstellen, bei denen die Suche nach Diagnose und Therapie einer Detektivarbeit ähnelt. Und da geht es heute um eine genetische Veränderung, die den Fettsäurestoffwechsel des Körpers stört, mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen. Mirko Smiljanic mit der ganzen Geschichte.
Es ist ein Vorgang, der sich regelmäßig in Kliniken wiederholt. Vor wenigen Minuten hat eine 30-jährige Frau im Kreissaal ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Hautfarbe, Puls, Muskeltonus, Atmung und Reflexe des Kindes werden überprüft. Keine Auffälligkeiten. Doch damit sind die Vorsorgeuntersuchungen noch nicht abgeschlossen. Für alle Kinder wird wenige Tage nach der Geburt auch das Neugeborenen-Screening empfohlen, bei dem das Blut des Babys auf Hormonstörungen und Stoffwechselkrankheiten untersucht wird.
So, jetzt werde ich dir mal hier ins Füßlein pieken. Das ist mal unangenehm. Jetzt nehme ich hier die Röhrchen ab für die Bilirubinwert. Den messen wir jetzt auch das erste Mal blutig. Ja, beschimpf du ruhig. So, einmal. Gleich sind wir durch damit.
Die Schwester tröpfelt Blut auf eine Karte mit mehreren Kreisen und schickt sie anschließend zur Untersuchung in ein Labor. Genau so ist der Ablauf auch am 19. Februar 2013, als die damals 28 Jahre alte Berlinerin Maren Thiel im Geburtshaus Treptow ihr zweites Kind bekommt. Eine Hebamme entnimmt bei ihrem Baby Blut und schickt es zur Untersuchung ins Berliner Universitätsklinikum Charité. Reine Routine, beruhigt man die Mutter, sie würde nur bei Verdachtsfällen informiert, so etwas komme fast nie vor. 6 Tage später klingelt beim Ehepaar Maren und Erik Thiel das Telefon.
Ich hatte eigentlich mit einem Anruf von einer Freundin gerechnet, weil ich der auf die Mailbox gesprochen hatte. Und dann hieß es, nein, hier ist die Charité, das Neugeborenen-Screening war auffällig. Sie müssten bitte zur Kontrolle kommen. Und dann habe ich gefragt, okay, wann, morgen oder übermorgen? Und dann hieß es, nein, bitte kommen Sie sofort, wir haben Ihnen schon einen Platz auf der Kinder-ITS reserviert.
Ein Schock für die Mutter des heute 9-jährigen Mädchens, ein Schock auch deshalb, weil Maren Thiel selbst Ärztin ist und weiß, dass Plätze auf Kinderintensivstationen ad hoc nur für Notfälle bereitgestellt werden.
Ich hatte dann nachgefragt, was es für eine Auffälligkeit ist und am Telefon auch schon gesagt, dass ich ja auch Ärztin bin. Und dann hieß es eben, dass es eine Fettsäuren-Oxidationsstörung ist.
Und zwar mit dem medizinischen Namen Elchard-Mangel, hinter dem sich ein Defekt im Stoffwechsel langkettiger Fettsäuren verbirgt. Die Krankheit ist die Folge eines Gendefektes, der sich autosomal rezessiv von den Eltern auf das Kind vererbt. Sowohl Vater als auch Mutter müssen Träger des gleichen Genfehlers sein, wobei die Wahrscheinlichkeit dieser Konstellation sehr selten ist. Auf 120.000 Geburten kommt nur ein betroffenes Kind mit der Diagnose Elchard-Mangel. Die Folgen für die Gesundheit des Kindes sind allerdings fatal, weil ihm langkettige Fettsäuren für die Energiegewinnung nicht zur Verfügung stehen, so Julia Neugebauer von der Klinik für Pädiatrie an der Charité Berlin und behandelnde Ärztin des Mädchens.
Wir haben verschiedene quasi Energiequellen. Wir haben zum einen eben Kohlenhydrate, wie jetzt zum Beispiel als normaler Zucker oder eben als Traubenzucker, normaler Zucker oder als Stärke, die verwertet wird und die auch in unserem Körper als Glykogen, als Speicherzucker vorliegt, an die wir als erstes gehen. Ja, also an den Blutzucker, an den Speicherzucker. Und dann versucht der Körper eben, wenn die Fastenzeit zu lang ist oder wenn er einen erhöhten Energieverbrauch hat, versucht er eben an andere Energiequellen, wie zum Beispiel Fettsäuren ranzugehen. Und das gelingt beim Elchard-Mangel nicht.
Fettsäuren finden sich in üblichen Nahrungsfetten, aber auch im Körperfett, das der Stoffwechsel ebenfalls zur Energiegewinnung nutzt. Wenn der Körper keine langkettigen Fettsäuren abbauen kann, setzt er bei akutem Energiemangel eine Vielzahl von Prozessen in Gang. Zum Beispiel kann es zur Auflösung der quergestreiften Muskulatur kommen und infolgedessen zum Versagen der Nieren. Weiterhin können Herzprobleme auftreten.
Wir unterscheiden im Körper zwischen quergestreifter und glatter Muskulatur und die Herzmuskulatur ist letztendlich eine Sonderform der quergestreiften Muskulatur, bei der genauso durch Energiemangel und Akkumulation von langkettigen Fettsäuren eine sogenannte Kardiomyopathie auftritt. Kardiomyopathie ist eigentlich nur ein Oberbegriff für Störungen in den Herzmuskelzellen.
Dazu zählt zum Beispiel eine Verfettung der Herzmuskelzellen.
Die zum einen Herzrhythmusstörungen akute auslösen können, was teilweise auch schon ein Symptom vor Abnahme des Screenings sein kann. Dass die Kinder akute Unterzuckerungen, akute Herzrhythmusstörungen, die auch letal verlaufen können, also tödlich, bis hin zum Herzmuskelversagen und dem akuten Herztod des Kindes.
Ein Prozess, der innerhalb von 1 bis 2 Tagen ablaufen kann. Geraten Kinder mit Eltschattmangel in eine Stoffwechselkrise, bekommen also zu wenig verwertbare Energie, ist höchste Eile geboten. Eine ursächliche Therapie gegen Eltschattmangel gibt es nicht. Die einzige, allerdings auch wirksame Behandlungsmöglichkeit ist eine konsequente Umstellung der Ernährung auf kohlenhydratreiche Produkte. Wichtig sei dabei, so Julia Neugebauer von der Charité Berlin, dass der Körper erst gar nicht Fettsäuren zur Energiegewinnung nutzt, sondern mit kohlenhydratreicher Nahrung auskommt. Dafür müssen allerdings die Nüchternzeiten, also die Phasen, in denen das Kind nichts isst, möglichst kurz gehalten werden.
Die Limitierung der Fastenphasen ist tatsächlich eine der Hauptprämissen der Therapie. Das andere ist, dass man in Zeiten, wo ein erhöhter Energiebedarf besteht, zum Beispiel bei hoher sportlicher Aktivität oder vor allen Dingen bei fieberhaften Infekten, dass man da sicherstellt, dass genügend Energie bereitgestellt wird, zum Beispiel durch die kontinuierliche oder regelmäßige Zufuhr von Kohlenhydraten, teilweise auch intravenös im Krankenhaus.
Das erfordert von den Eltern einen enormen logistischen Einsatz, sagt der Vater des Mädchens Erik Thiel.
Man muss sagen, der Alltag ist ja davon bestimmt, dass man halt sehr häufig das Kind füttern muss. Ja, je älter es wird, umso entspannter, kann man sagen, wird.
Mittlerweile ist die Tochter von Maren und Erik Thiel 9 Jahre alt. Sie besucht eine Grundschule, hat keine kognitiven Einschränkungen, ein wenig unsportlich sei sie. Trotzdem stehen die Eltern unter gehörigem Stress. Allerdings einem, mit dem Maren und Erik Thiel mittlerweile gelassener umgehen, seit sie 2018 einen Selbsthilfeverein www.fett-sos.com mit inzwischen rund 70 Mitgliedern gegründet haben.
Der Vorteil einer Selbsthilfegruppe ist, gerade bei seltenen Erkrankungen, dass die Kinder auch andere Betroffene kennenlernen. Und natürlich diese ganze Lebenspraxis, das können ja nur Betroffene machen. Ja, also man hat natürlich die Beratung in der Stoffwechselklinik von den Ärzten, von den Ernährungsberatern, von den Psychologen. Aber die lebenspraktische Umsetzung des Ganzen, irgendwelche Tipps, Diät-Tipps oder wie bekommt ihr das in euer Kind als Essen rein, das funktioniert nur von Betroffenen zu Betroffenen.
Mittlerweile haben Maren und Erik Thiel ein drittes Kind bekommen, das inzwischen 3 Jahre alt ist. Weil beide Eltern Träger desselben Gendefektes sind, bestand eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass auch dieses Baby am Eltschattmangel erkrankt. Das Paar hat sich vor der Schwangerschaft humangenetisch beraten lassen. Beide sind das Risiko eingegangen. Das Mädchen ist gesund.
Ein Beitrag von Mirko Smiljanic aus unserer Serie »Der besondere Fall«.